2. Mose 14, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war. 2. Mose 14, Vers 10 bis 18. Sie standen also dort, die Israeliten, am Ufer des Roten Meeres, und da ist ja kein Weg, ganz breiter, breite Meeresbucht, über die man nicht hinweg kann. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich sehr. Und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mittendurch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. In unseren Jugendgruppen gehört es natürlich zu den Höhepunkten, wenn ein Nachtgeländespiel angesetzt ist. Da werden schon Tage vorher Pläne geschmiedet und wird also groß getönt, was da alles laufen wird. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Wir haben doch mal Nachtgeländespiel gemacht. Vorher ganz große Worte im Munde geführt. Und dann noch, als man hinausgezogen ist mit funzelnder Taschenlampe, war das immer noch so, einer hat den anderen übertroffen an wackeren Sprüchen. Ich habe bestimmt keine Angst und ihr werdet erleben, ich schlage alle. Aber wenn man dann am stockdunklen, pechschwarzen Tannenwald steht, der Mond sich schaurig hinter Wolken versteckt, um das Trauerspiel nicht angucken zu müssen, wie die Knie schlottern, klirren vor Schlottern, und man dann anfangen will, durch den Wald zu gehen, das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn es nicht so blöd knacken würde. Was knackt denn da bloß? Und da raschelt was. Huch, es wird doch keine Maus sein. Auf jeden Fall Angst macht sich breit. Man sieht ja seinen Weg nicht. Und dann kann man sich im Wald, da kann man sich ja irgendwo einen Ast gegen den Kopf schlagen. Stellen Sie sich mal vor, was da passieren kann. Und da kann man in den Graben fallen. Unausdenkbar, was Schreckliches alles passieren kann. Jedenfalls, man steht voller Angst da. So ist dann plötzlich, wenn man draußen ist und die Taschenlampen verlöschen. Das ist ein Spiel, ein schönes Spiel, über das man besser nicht berichten soll, weil es peinlich ist, wie viele der jungen Leute plötzlich nachher keinen Schritt in den Wald hineingehen, sondern sagen, ich habe mir den Fuß verstaucht, ich bleibe lieber außen und ich habe zu gute Kleidung an und ähnliche Gründe. Aber im Leben ist das kein Spiel. Ich denke, bei vielen von Ihnen ist das grausame Realität. Sie müssen durch den dunklen Wald und Sie sehen keinen Meter mehr, wo sie gehen können. Da ist kein Licht mehr und keine Markierung. Sie wissen nicht, was aus dem Dunkeln plötzlich ihnen ins Gesicht fährt, wer ihnen nachstellt, wo eine Falle ist und wo man plötzlich stolpert. Das bedrückt mich immer wieder, wenn ich das weiß von manchen Erzählungen von Ihnen, welch schwere Lebenswege Sie haben. Und da bin ich froh, dass in der Bibel das ganz ähnlich beschrieben ist. Wie die Israeliten jahrhundertelang unter frohen Herrschaft der Ägypter leben müssen, das haben sie noch gar nie mitgemacht. Wenn sie einer jeden Tag bloß kommandiert und das Letzte rauspresst und wenn sie nach 14 Stunden abends müde nach Hause kommen, dann brüllt er immer noch, was sie nicht recht gemacht haben und will noch mehr von ihnen haben. Und das halten die nicht mehr durch und die Kraft reicht schon lange nicht mehr. Sie können nicht mal mehr die Faust ballen im Zorn. Und dann kommt die Hoffnung, dass Gott sie in das Land der Freiheit führt. Das Kind erschrickt, wenn ich so brülle, also mir tut es furchtbar leid, nicht, dass das Kind einen psychischen Schaden kriegt. Aber drüben sind auch die Übertragungen frei, dürfen sie aber auch gern hier lassen. Bloß wenn es nicht das Kind einen Schaden kriegt durch meine Stimme, das wäre mir leid. Und dann ziehen sie endlich los bei der Nacht. Sie haben dort noch das Passa miteinander gefeiert und laufen durch die Nacht. Endlich werden wir doch Ruhe bekommen. Und sie kriegen keine Ruhe. Auch das Leben der gläubigen Christen ist voller Spannung, voller Aufregung, voller schwerer Erfahrungen. Sie stehen plötzlich dort am Roten Meer und sie wissen nicht, wie man dahin durchkommen soll. Das sind Glaubensproben, wo man erschüttert ist. Und da fragt man sich, warum muss ich denn gerade so schwer durch? Und hinter ihnen, wenn sie sich rumdrehen, da sehen sie schon die Staubwolken der durch die Wüste heranpreschenden Streitwagen der pharaonischen Ägypterarmee. Und sie wissen, was das bedeutet. Ein entsetzliches Blutbad, die werden sich rächen, nachdem wir aufgebrochen sind. Ich will Ihnen drei wichtige Erfahrungen mitgeben über diese Geschichte. Du bist nie allein. Du bist nie allein, richtig. Wir sind ja nie allein. Wir haben immer wieder Leute um uns her. Oft zu viele, dass wir kaum zur Stille kommen. Aber das meine ich gar nicht. Bei Ihnen kann das ganze Haus oder die Wohnung voller Menschen sein. Um Sie können laufend Menschen herum reden und reden. Aber Sie sind doch allein. Weil sie haben niemand, mit dem sie reden können über die große Not, die sie nicht mehr meistern, über die ausweglose Lage, in der sie sich gerade befinden. Niemand haben sie. Wenn sie mit Menschen drüber reden, werden sie immer entdecken, sie kriegen häufig keine große Hilfe. Mal peppelt sie einer auf, mal muntert sie einer auf. Der Mose sagt den Israeliten mehr. Und wenn Sie an anderen einen Dienst tun wollen, dann sagen Sie ihnen ein Wort vom lebendigen Gott. Wenn Sie einen Besuch machen, wenn Sie mit verzweifelten Menschen reden, dann sagen Sie ihnen ein Wort von Gott. Wenn Sie mit schwermütigen Menschen reden, sagen Sie ihnen ein Wort von Gott. Das Schlimmste ist heute, dass die Christen oft gar nicht mehr wissen, dass sie doch den Schlüssel haben, mit der man das ganze verworrene Stück da aufschließen kann, wo der Weg wieder frei wird. Das ist so toll bei Mose. Fürchtet euch nicht. Steht fest und schaut zu, was für ein Heil der Herr an euch tun wird. Ihr seid doch gar nicht allein da jetzt in dieser schwierigen Lage vor dem Meer und da hinten kommen die Feinde, die euch nach dem Leben trachten, schon da ist bei euch der Herr. Ich weiß nicht, ob wir das richtig in unserem Glaubensleben einmal umsetzen können, praktizieren. Das ist bei uns so eingefleischt, dass wir immer wieder weitertrotten in einer gewissen müden Art unseres Glaubenslebens. Und dann müssen wir hindurch wieder durch diese schweren Anfechtungen, wo der Glaube ganz neu gefunden wird. Und ich weiß, wie viele darüber spotten und lachen und sagen, ist das dein ganzer Glaube, dass du von Jesus redest? Ja, was denn sonst? Welchen großen Satz wollte ich denn sprechen, wenn nicht der Allergrößte ist? Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Wenn Sie nicht das in jeder Stunde Ihres Lebens sagen können, sind Sie arm. Dann ist Ihr Christenglaube nur Luft. Der Herr ist da. Und wenn wir Jesus sagen, dann wissen wir doch, der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat, dem nichts unmöglich ist, der mein Leben völlig neu machen kann, der Herr ist da. Es ist immer für mich ein großer Augenblick, leider ist es selten, wenn Leute mir sagen, dass sie jetzt ins Krankenhaus kommen. Ich halte das für einen ganz wichtigen Augenblick, die ersten Stunden, oft auch noch vor der Operation, wenn man in diesen kalten, weißen Zimmern liegt, mit den blank polierten Bettrahmen und Chromgestellen und dann noch die letzten Untersuchungen gemacht werden, dass man dann betet und sagt, du, jetzt ist Jesus da. Und wo das in Ihrem Leben ist, in jeder Lage, du, jetzt ist er da, das ist seine Sache, wo er wirken will. Man muss schon fragen, warum lässt denn Gott manchmal seine Leute so in die Engpässe kommen? War das nicht schon genug, was die Israeliten durchlitten haben dort in Ägypten? War das Maß noch nicht gestrichen voll? Es könnte ja fast so scheinen, wie wenn Gott zynisch mit uns umspringen wollte, wie wenn er uns noch mehr leiden lassen würde. Stimmt ja gar nicht. Das, was er geschehen lässt, dient zu unserer Reifung. Und in unserem Glauben finden sich plötzlich doch wieder solche Sätze. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Und das stimmt nicht. Helfen Sie sich doch. Sie können sich ja helfen, solange Sie wollen. Aber Sie werden doch merken, dass in den einzelnen Proben ja die Aufgaben so unermesslich groß sind, die meistere ich ja gar nicht. Ich stecke dauernd in Aufgaben, die ich gar nicht lösen kann. Und wenn ich bloß anfangen wollte, mein eigenes Leben zu bessern, dann muss ich schon die Waffen strecken. Werden Sie eigentlich mit Ihrem trotzigen Herzen fertig? Sagen Sie, ich nie. Wenn ich gegen meine Versuchungen kämpfe, da bin ich doch schon wehrlos. Fängt doch schon bei mir in meinem eigenen Leben an. Wenn ich versuche, den Teufel zu besiegen, kriege ich nicht einmal fertig. Darum lässt uns der Herr in diese großen Nöte kommen. Dass wir merken, der Schatz des Glaubens ist nicht wir, sondern er. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Du bist nicht allein. Und der Herr muss das Kommando haben. Jetzt leg alles wieder ganz getrost und ruhig in seine Hand und lass ihn machen. Er führt das alles wunderbar und gut und schön zu Ende. Du bist nicht allein. Aber er, der Herr, will jetzt bestimmen und führen in dieser Stunde, wo wir nicht weiter wissen. Das Zweite steht fest. Nun ist das immer gut gemeint, wenn einer uns so einen Rat gibt, stehe fest. Die letzte Woche hat mich doch überrascht, wie in kurzer Zeit durch die Medien das so weit geht, dass die Leute kaum mehr wagen, ein Glas Milch zu trinken oder ihre Rettiche aus dem Garten zu holen. Ist das die Welt, in der wir leben, oder ist das eigentlich ein Witz? Aber es kann ja über Nacht leicht anders kommen, dass die Welt, die uns so sicher scheint, in der wir es uns bequem gemacht haben, die Welt, in der wir leben, durch den großen Reichtum von Gütern, die wir haben, sind wir ja alle satte Bürger dieser Welt geworden. Als diese Welt plötzlich anfängt zu beben, stehe fest. Ich fände es ja ganz toll, wenn die Christen gerade in solchen Zeiten, wo unsere Mitmenschen anfangen, fast ein wenig hysterisch zu reagieren, wenn sie dann feststehen, sondern ich habe keine Sorgen. Ich bin ganz ruhig, mir fällt kein Haar vom Haupt ohne Gottes Willen. Wie kann man so fest stehen, wenn die Knie schlottern, geht das ja nicht. Und wenn der Puls ganz hoch geht, vor Angst geht das ja auch nicht. Stehe fest. Wir haben ja heute die Konfirmation gefeiert. Und wenn da die Jungen und Mädchen heute Morgen hergetreten sind, was heißt denn da Befestigung? Sind das vielleicht dann diese Sätze, die sie gelernt haben? Und ich bin froh, dass sie wenigstens ein ganz, ganz kleines, dünnes Gerippe des christlichen Glaubens memoriert haben. Aber das ist auch nicht die Befestigung. Das kann ja alles plötzlich zerfetzt daliegen und nichts mehr bedeuten. War froh, dass ich das vorher nicht bloß den Konfirmanden noch einmal sagen konnte, sondern den vielen Festgästen. Ihr Christentum ist vielleicht wie ein Spray, gibt für ein paar Stunden einen angenehmen Duft. Aber wenn Sie keine feste Beziehung mit Jesus haben, ist Ihr Christentum leer. Eine Seifenblase. Und dann habe ich genau in der Bewährungsprobe meines Lebens gar nichts, auf das ich mich gründen kann. Es gibt erschütternde Erlebnisse in unserem Dienst. Immer wieder, wenn wir Menschen begleiten auf dem letzten Lebensweg, und dann passiert das noch auf dem Delirium, in der Intensivstation, wenn die Gedanken schon schwinden, dass einer noch einmal die Augen aufmacht und sagt, was ist mit meinem Sparbuch? Meine Schwägerin nimmt mir alles weg. Passen Sie auf, und ich brauche ein neues Passwort. Ist das unsere Sicherheit? Sind Sie noch drin in den Auseinandersetzungen, die Sie haben mit Menschen und den Spannungen, in denen Sie leben? Oder gründen Sie sich ganz fest auf dem lebendigen Herrn Jesus? Steht fest, steht fest. Das kann der tun, der die Hand Jesu fasst und sagt, ich will dich fassen. Und dann wanke ich nicht. Dann weiß ich, dass ich nicht untergehe, auch wenn unter mir alles bebt und wackelt. Ich bin fest. Oder noch viel schöner, als es die Israeliten damals erlebt haben, wo das Meer war und sie wissen, wenn die Wolkensäule vorausgeht und die Feuersäule bei der Nacht, dann ist für mich ein Weg, wo ich gehen kann. Und diese Welt, die uns manchmal so erschreckend, unheimlich scheinen mag, ist doch eine Welt, durch die ich gehen kann, weil Jesus vorangegangen ist, sogar durchs Leiden. Und ich darf ihm hinten reingehen und seine Hand ganz fest fassen. So steht fest. Und ich weiß es, dass er mich hält. Und dass er mich nicht loslässt. Ich freue mich, dass viele immer wieder sagen, dass auch sie dieses Lied so gerne singen, stark ist meine Jesu Hand. Und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Meinen Sie nicht, das wäre eine Kindertheologie? Im Gegenteil, Jesus hat die Kinder höher gepriesen als die großen Denker der damaligen Zeit. Das ist eine Theologie, die die Welt überwindet. Wenn Sie wissen, die Hand Jesu lässt mich nicht los. Und es kann mich niemand mehr aus der Hand Jesu reißen, weil er für mich starb, weil er für meine Sünden bezahlt hat, weil er mich auslöst, weil ich ihm gehöre. Jetzt in den letzten Wochen ist ja wieder bei den schrecklichen Stürmen im Wald allerhand umgefallen. Und wenn Sie bei Ihrem Spaziergang einmal die Bäume ansehen, es waren ja meist Bäume, auch wenn sie schon viele Jahre auf dem Buckel hatten, die nur ein dünnes Wurzelwerk im Boden hatten. Da wundert es einen nicht, dass die umgekippt sind, wenn der Sturm dagegen drückt. Und dann schauen Sie mal die dicke Eiche an, wie die steht und der Stamm. Da müssen Sie fast mal nachts in einem solchen Gewittersturm hinstehen und Ihre Hand hinfassen. Und da merken, der Stamm, der wackelt gar nicht. Der ist so im Boden verankert. So muss man mit Jesus verbunden sein, in einem Liebens- und Vertrauensverhältnis. Ich habe
habe neulich eine Fernsehsendung für Kinder gesehen, in der es über den Glauben ging und sie sich schließlich geeinigt haben. Man muss nur glauben, ganz egal, was man glaubt. Der eine glaubt an seinen Buddha und der andere glaubt an den Zufall. Der Glaube ist so stark, dass der Glaube also ein was erleben lässt. Das Heidentum. Glaube ist doch nicht mein Machen. Die Bibel meint mit Glauben was ganz anderes. Glauben ist das Fassen der Hand Jesu, das Verwurzeltsein in seinem Wort, das mit ihm Leben, das Vertrauensverhältnis der Liebe, das da ist und den ganzen Tag durchzieht. Und dann stehen wir fest in den Spannungen und Belastungen unseres Lebens und gehen fröhlich unseren Weg. Das ist das Dritte. Geh fröhlich weiter, geh fröhlich weiter. Es war ja schon ein schwieriger Schritt, als sie dort standen am Wasser und nicht wussten, wo. Und der Mose sagt, geht mal auf das Wasser zu, das Wasser, das wird schon vor euch weggehen. Also ich hätte gesagt, ich will zuerst was sehen. Das ist ja auch so ein Mensch. Aber das ist uns Menschen angegeben. Wir wollen zuerst einen Beweis sehen, dann glauben wir. Und Gott hat gesagt, nein, umgekehrt. Geh und dann wirst du sehen. Gehe, dann wirst du sehen. Und darum möchte ich Sie von diesem Gottesdienst wegschicken. Mit dem Auftrag, jetzt gehen Sie doch drauf zu vor dem, was Sie so schreckt. Gehen Sie mutig und unerschrocken. Wenn Gott Sie sendet, dann können Sie hindurch. Es wird zu schwer nicht sein. Die werden nicht drin ertrinken. Auch wenn die Angst sie noch umtreibt, aber sie dürfen die Angst im Glauben weglegen und dann sagen, Herr, ich bin dein. Und den Weg weißt du mich und ich kann fröhlich und ohne Angst meine Straße ziehen. Du wirst mich durch die Fluten tragen. Sie können nicht über mein Haupt hinweggehen. Und ich bin gespannt, Herr, wie du das machst bei mir. Wie du für mich streitest. Und ich werde stille sein. Ich glaube, dass das nicht bloß eine Bedeutung hat für die unter uns, die vor schweren, kritischen Lebensabschnitten stehen, sondern ich denke, dass auch viele Christen längst in ihrem Glauben keinen Mut mehr haben, wenn sie sehen, wie die Sünde in ihrem Leben Raum greift. Sie immer schwächer werden und dagegen nicht angehen können. Und dann darf ich hinblicken und sagen, du Herr, streitest für mich. Du hast schon gestritten für mich. Ich weiß das ganz fest, dass ich dir gehöre. Nun gehe ich meinen Weg und sie können Wunder erleben, lauter Wunder. Dass Gott Unmögliches möglich macht, nur um seine Leute durch die Fluten zu führen, das wissen sie schon lange. Und sie dürfen es auch in den nächsten Tagen wieder erleben, dass sie überwältigt sind und sagen, ich habe es gar nicht mehr gewusst, wie groß mein Herr ist und wie wunderbar er mich führt. Hören Sie doch dieses Wort und lassen Sie es weiterklingen in Ihrem Kampf der kommenden Woche. Fürchtet euch nicht, steht fest und schaut zu, was für ein Heil der Herr unter euch tun wird, heute. Amen.